Radio Prag, Nachrichten.
Die tschechische Regierung beschäftigt sich mit dem Schweizer Strafverfahren im Fall der Bergbaufirma MUS. Laut einer OECD-Prognose verlangsamt sich der Wirtschaftsaufschwung in Tschechien. Der Kardiologe Widimski erhält den staatlichen Wissenschaftspreis. Die tschechische Regierung wird sich am Freitag mit dem Schweizer Strafverfahren im Fall der Bergbaufirma Mostecká uhelná společnost MUS beschäftigen. Tschechien hatte nicht auf die Aufforderung der Schweizer Bundesanwaltschaft reagiert, sich dem Strafverfahren als geschädigte Partei anzuschließen. Die Schweiz hat im Rahmen des Strafverfahrens mehr als 12 Milliarden Kronen blockiert. Laut einem von Finanzminister Kalousek vorgelegten Gutachten kann sich die Tschechische Republik dem Strafverfahren aber immer noch anschließen. Vizepremierministerin Pík zufolge müsse man sich bemühen, zumindest einen Teil der Gelder aus der Privatisierung der Firma MUS zurückzuerhalten. Die Schweizer Bundesanwaltschaft hatte im Oktober dieses Jahres die tschechischen Behörden darüber in Kenntnis gesetzt, dass sie 7 Menschen anklagen werde. Den Beschuldigten, die überwiegend tschechische Staatsbürger sind, werden unter anderem Geldwäsche und Betrug vorgeworfen. Der tschechische Wirtschaftsaufschwung wird sich nach Einschätzung der OECD im kommenden Jahr spürbar verlangsamen. Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung senkte ihre Konjunkturprognose deutlich. Demnach wird die Wirtschaftsleistung Tschechiens im kommenden Jahr um 1,6% steigen, gegenüber 2,1% in diesem Jahr. Bei der Schätzung im Mai war die OECD noch von einer Beschleunigung auf 2,4% ausgegangen. Hintergrund der schlechten Aussichten in Tschechien ist den Angaben zufolge in erster Linie die Schuldenkrise in den Staaten der Eurozone. Dagegen wirken ließe sich vor allem mit der Beibehaltung der Reformen zur Stärkung von Konkurrenzfähigkeit und langfristigem Wachstum, wie OECD-Generalsekretär Angel Gurría am Freitag bei einer Pressekonferenz in Prag sagte. Verkehrsminister Pavel Dobeš will die Managergehälter bei der tschechischen Bahn kürzen. Das berichtet die Wirtschaftszeitung Hospodářské noviny am Freitag. Das Monatsgehalt von Bahngeneraldirektor Petr Žaluda in Höhe von 500.000 Kronen, die Gehälter weiterer Bahnmanager sowie ihre Abfindungen seien angesichts der Wirtschaftsergebnisse der Firma zu hoch, sagt der Minister dem Blatt. Die Wirtschaftszeitung verweist auf langjährige Verluste der Firma. Dobeš will außerdem die von Žaluda eingeführte Praxis wieder abschaffen, bei der die Managergehälter von einer externen Buchhaltungs- und Beratungsfirma berechnet werden. Der Kardiologe Petr Widimski erhält die Hauptauszeichnung des staatlichen Wissenschaftspreises Česká hlava, tschechisches Köpfchen. Widimski wird für seine wissenschaftlichen Erkenntnisse bei der Behandlung von akuten Infarkten bei Multigefäßerkrankungen geehrt. Nebenpreise gehen an 6 weitere Wissenschaftler aus unterschiedlichen Disziplinen wie der Meteorologie, Physik oder Botanik. Die Preisübergabe erfolgt am Freitagabend in Prag. Petr Widimski leitet das Kardiozentrum der Prager Karls-Universität und hat mit seinen Forschungsergebnissen die Behandlung von Infarkten nicht nur in Tschechien, sondern weltweit beeinflusst. Deswegen wurde der 57-jährige Mediziner zum Vizepräsidenten der Europäischen Kardiologischen Gesellschaft gewählt. Widimski steht zudem der Tschechischen Kardiologischen Gesellschaft vor. 5 Gemälde des tschechischen kubistischen Malers Emil Filler sind in der Nacht auf Freitag aus dem nordböhmischen Schloss Perutz gestohlen worden. Der Diebstahl wurde am frühen Freitagmorgen bei der Polizei gemeldet. Der geschätzte Schaden in tschechischen Kronen beläuft sich auf eine Summe im zweistelligen Millionenbereich. Filler bewohnte nach 1945 einen Teil des Schlosses Perutz. In dem Teil befindet sich heute ein Museum mit Originalmöbeln, in dem Fillers Werke und Kunstsammlungen ausgestellt sind. Und abschließend ein Blick auf das Wetter. Am Freitag ist es in Tschechien weiterhin meist hochnebelartig bewölkt, mit vereinzelt Nieselregen oder schwachem Schneefall. Nur örtlich in den Bergen und vereinzelt auch in den Niederungen kann der Himmel aufklaren. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 0 bis 4 Grad Celsius, bei Aufheiterungen bis zu 7 Grad Celsius. Das waren die Meldungen von Radio Prag mit Till Janzer.
Willkommen beim deutschsprachigen Programm von Radio Prag. Durch die Sendung führt sie Markéta Kachlíková. Ich melde mich zunächst mit einem Themenüberblick. In Tschechien hat man am Donnerstag die Studentenproteste von 1939 und 1989 gedacht. Gleichzeitig fanden aber auch Demonstrationen gegen die heutige Regierungspolitik statt. Unser erstes Thema. Die saubersten tschechischen Gebirge sind das Erz- und das Isargebirge, das heißt die Gebiete, wo es vor 20 Jahren die höchste Konzentration der Schadstoffe gab. Auch dazu hören Sie mehr im Tagesecho. In unserem Sprachkurs Tschechisch gesagt folgt eine weitere Lektion in Geografie. Diesmal reisen wir nach Ostdeutschland. Und im Spaziergang durch Prag wird die Frage beantwortet, wie sich Prag in der Rokoko-Zeit verwandelt hat. Radio Prag besucht eine Ausstellung, die dem Rokoko-Stil in der Hauptstadt Böhmens gewidmet ist. Bleiben Sie dran, ich wünsche viel Spaß beim Zuhören. Der 17. November ist in der Tschechischen Republik ein arbeitsfreier Tag. An diesem besonderen Feiertag wird der Samtenen Revolution 1989 gedacht, die durch Proteste von Studenten ausgelöst wurde. Aber es wird auch jener Studenten gedacht, die 1939 vor allem in Prag gegen die deutsche Besatzung protestierten. Auch dieses Jahr nutzten die tschechischen Bürger den symbolträchtigen Tag zu Demonstrationen, diesmal aus eher sozialen Gründen. Mehr von Marco Zimmermann.
Es war viel los am Donnerstag in Prag. Eine Menge von etwa 4000 Menschen blies in Trillerpfeifen, schwenkte Plakate und lauschte Reden. Wir fordern, dass die Angestellten mehr Rechte erhalten. Wir wollen, dass eine staatliche Rentenversicherung garantiert wird. Und wir fordern, dass diejenigen, die in eine schwierige soziale Situation geraten sind, die arbeitslos werden, volle Unterstützung durch den Staat erhalten. So Jan Majíček, Sprecher der Bürgerinitiative ProAlt, die Demonstrationen am Donnerstag organisiert hatte. Vor allem gegen die geplanten Reformen der Regierung im Sozial- und Gesundheitswesen richten sich die Proteste. Auch die sozialdemokratische Opposition beteiligte sich. Der Parteivorsitzende Bohuslav Sobotka lief auf der Demonstration mit. Die Menschen haben das Recht, sich zu Wort zu melden. Die Reformen der Regierung sind schädlich und ungerecht. Die Sozialdemokraten halten es für nötig, die heutige Demonstration zu unterstützen. Wir hoffen ebenfalls, dass diese Regierung so schnell wie möglich stürzt. Aber auch die Vorsitzenden der Kommunisten Wojciech Filip, der Grünen Andrej Liška und der Piratenpartei Ivan Bartoš demonstrierten mit. Die Regierung hat natürlich eine ganz andere Haltung zu den Forderungen der Demonstranten, wie der stellvertretende Vorsitzende der Bürgerdemokraten Jiří Pospíšil betont. Lasst uns darüber diskutieren, wie die Reformen zu gestalten sind. Eine Diskussion darüber, ob Reformen nötig sind oder nicht, ist aber völlig unnütz, weil die Entwicklung in ganz Europa die Notwendigkeit von Reformen beweist. Die drei Koalitionsparteien seien bei den Parlamentswahlen mit einem Reformprogramm angetreten und die Wähler haben ihnen aufgrund dieser Reform ihre Stimme gegeben, so Pospíšil weiter. Daher betrachte die Regierung die Reformen als Willen der Wähler. Zumindest einige der Wähler hatten sich wohl unter Reform etwas anderes vorgestellt. Die Sprecherin der Initiative Alternativa Zdola, Ilona Švihlíková, fand klare Worte.
Gesundheitsfürsorge nur für Reiche, eine Einführung von Studiengebühren, ein Anstieg von Senioren, die auf der Straße enden. Wir sind hier heute zusammengekommen, um dazu deutlich zu sagen, nein.
Und während die einen 22 Jahre nach der Revolution um den sozialen Frieden fürchten, sprach Staatspräsident Václav Klaus bei der offiziellen Gedenkveranstaltung davon, dass die Aufgabe der Politik vor 22 Jahren nicht darin bestanden habe, einem jedem Glück und Reichtum zu sichern, sondern das politische, ökonomische und soziale System des Kommunismus in etwas gänzlich anderes zu verwandeln. Und dies, so Klaus weiter, sei 100%ig gelungen.
Marco Zimmermann hat das Geschehen am 17. November 2011 zusammengefasst. Kahle Flächen und Baumleichen, so sah es noch zu Wendezeiten auf den Höhen von Erzgebirge und Isargebirge in Nordböhmen aus. Und jetzt? Erste Ergebnisse von neuen Messungen haben ergeben, dass ausgerechnet diese beiden Gebirgszüge die saubersten in ganz Tschechien sind. In einem von Norwegen finanzierten Projekt wird derzeit ermittelt, wie sehr Schadstoffe von jenseits der Grenze in die tschechischen Berge getragen werden. Mehr dazu von Till Janzer.
Vor 2 Jahren wurden die Messungen begonnen. Geologen stellten in allen tschechischen Gebirgen an besonders entlegenen Stellen ihre Messstationen auf. Vom Grazner Bergland an der Grenze zu Österreich über Erz- und Riesengebirge bis zu den Beskiden an der Grenze zur Slowakei. Mittlerweile werten die Wissenschaftler die Ergebnisse aus. Und sie staunen dabei nicht schlecht, wie viel Erfolg die Umweltmaßnahmen mittlerweile für das Erzgebirge und Isergebirge haben. Vladislav Hrastný ist Geochemiker beim tschechischen Geologischen Dienst.
Unsere Erklärung für das Phänomen lautet, dass auf tschechischem Gebiet und etwas früher auch auf deutschem Gebiet die großen Energie- und Heizwerke entschwefelt wurden und diese Betriebe Staubfilter erhalten haben. Wir arbeiten aber noch an der Auswertung unserer Messergebnisse und so ist dies erst einmal eine Arbeitshypothese.
Die Messungen wurden 3 Winter lang von Mitte November bis Mitte April durchgeführt. In regelmäßigen Intervallen wurden die Proben entnommen, und zwar von der Schneeoberfläche und vom entstandenen Eis. In beidem setzen sich die Schadstoffe aus der Luft ab. Nach dem Auftauen der Proben haben die Geochemiker dann den Schadstoffgehalt ermittelt und zudem eine Ahnung von der Herkunft erhalten. Denn im Eis sammeln sich eher Partikel, die aus weiter entfernten Quellen stammen, und im Schnee die aus näherer Umgebung. So zeigte sich, dass die Luft in den mährischen Höhenzügen Adlergebirge, Altvatergebirge und Beskiden vergleichsweise schlecht ist.
Wir sind der Meinung, dass die Schadstoffe dort von polnischem Gebiet stammen, vor allem aus der Gegend um Katowice. Dort kam es eben noch nicht zur Entschwefelung und Entstaubung. Polen hat beim EU-Beitritt eine Ausnahme von diesen wichtigen Umweltmaßnahmen erhalten. Bei den Schadstoffen müssen aus Sicht der menschlichen Gesundheit vor allem die polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe genannt werden. Für das Ökosystem von Bedeutung ist die Verschwefelung. Zu den weiteren Schadstoffen gehören unter anderem Blei und Arsen.
Zum Beispiel Schwefelsulfat. Dies entsteht aus der Oxidierung von Schwefeldioxid bei Verbrennungsprozessen. Es stammt also aus den Schornsteinen von Industriebetrieben und privaten Haushalten. Die absolut höchste Konzentration fanden die Geochemiker im Eis aus dem Adlergebirge. Die Wissenschaftler gehen dort eben von einer Herkunft aus Polen aus. Allerdings müssen die Schadstoffproben noch mit denen aus dem polnischen Industriegebiet verglichen werden. Bei der Analyse der Schneeproben ließ sich kein eindeutiger geografischer Trend feststellen. Hohe Konzentrationen von Schwefelsulfat wurden an unterschiedlichen Orten im Land nachgewiesen, so zum Beispiel auch im Böhmerwald. Und dies stammt dann aus näher gelegenen Quellen. Die gemessenen Werte aber, darauf weisen die Geochemiker hin, haben keine gesundheitsschädlichen Konzentrationen, anders als noch in den 80er Jahren und zu Beginn der 90er Jahre. Den neuen Erkenntnissen nach liegt die Konzentration der Schadstoffe in den tschechischen Gebirgen heute bei einem 1/10 bis einem 100stel von damals, je nach Stoff und Region.
Soweit der Beitrag von Till Janzer. In unserem Programm geht es nun weiter mit dem regelmäßigen Sprachkurs. Weitere Sprachlektion in Geografie wartet auf Sie in der heutigen Sendung Tschechisch gesagt. Und wie vor einer Woche reisen wir erneut nach Deutschland.
Niemecko.
Wir bleiben im östlichen Teil der Bundesrepublik, also auf dem Gebiet der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik.
Niemecka Demokratická Republika.
Wesentlich häufiger wurde hierzulande eine Abkürzung wie DDR genutzt auf Tschechisch.
NDR.
Ein DDR-Bürger hieß demzufolge ein
NDRák.
Dieser Begriff war allerdings umgangssprachlich, genauso wie die Bezeichnung
DDRON.
Über Sachsen
Sasko
haben wir bereits in der letzten Folge gesprochen. Überwiegend in diesem Bundesland liegen auch 2 historische Gebiete, die bis 1635 sogar zu den Ländern der böhmischen Krone gehörten und daher auch tschechische Namen tragen. Die Oberlausitz
Horní Lužice
und die Niederlausitz
Dolní Lužice.
Auch Thüringen hat einen tschechischen Namen, und zwar
Durinsko.
Sachsen-Anhalt ist
Sasko-Anhaltsko
und Brandenburg heißt
Braniborsko.
Dieser Landesname kommt im Tschechischen in einem ganz anderen Begriff noch bis heute vor, und zwar in den Kartoffeln. Die heißen nämlich
Brambory.
Diese Frucht soll diese Bezeichnung erhalten haben, weil sie während des Dreißigjährigen Krieges eben über Brandenburg nach Böhmen gekommen ist. Über Mecklenburg-Vorpommern,
Mecklenburgsko-Přední Pomořansko,
spricht man im Tschechischen nicht besonders oft, wesentlich bekannter ist und war vor allem in der Vergangenheit, als es ein beliebtes Urlaubsziel der Tschechen war, der Name der größten deutschen Insel Rügen, auf Tschechisch
Rujana.
Und sehr häufig besucht und diskutiert war und ist natürlich auch die Hauptstadt Berlin.
Berlin.
Auf Wiederhören in einer Woche, dann sehen wir uns im Sprachkurs im westlichen Teil Deutschlands um.
Naslyšenou za týden.
Sie hören immer noch Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks. Wie hat sich Prag in der Rokoko-Zeit verwandelt? Eine Antwort auf diese Frage bietet die Ausstellung, die diese Woche in den Räumlichkeiten des Prager Stadtarchivs eröffnet wurde. Ins Palais Klam Galas in der Prager Altstadt lädt sie Martina Schneibergova im folgenden Spaziergang durch Prag ein.
Spaziergang durch Prag. Archivalien, Mode sowie Kunstgegenstände dokumentieren das Kultur- und Gesellschaftsleben der Bewohner von Prag in den unruhigen Zeiten des 18. Jahrhunderts. Die Zeit zwischen 1740 und 1791 war eine Epoche der sich entwickelnden Aufklärung und des Rationalismus und vor allem auch des Rokoko-Stils. Die Ausstellung im Palais Klam Galas stellt die Geschichte Prags von der Regierung Maria Theresias bis zur Prager Krönung von Leopold II. Zum böhmischen König dar. Die Ausstellung vermittelt die Atmosphäre des Prager Lebens vor mehr als 250 Jahren, erzählt Pavla Stajtníková vom Prager Stadtmuseum, die die Ausstellung zusammenstellte. Wir befinden uns in einer Zeit, in der in Prag der Barockstil vorherrschte. Es entstanden da Bauten, die Spuren des Rokoko trugen. Einige davon wurden eher im Stil des Klassizismus erbaut. In den architektonischen Details und Verzierungen wurden sie jedoch durch den Rokoko-Stil beeinflusst. Zu erwähnen ist beispielsweise das Palais Goltzkinski auf dem Altstädter Ring. Dieses Palais gilt als der schönste Rokoko-Bau in Prag. Den Palast baute Anselmo Lurago nach den Entwürfen von Kilian Ignaz Linzenhofer in den Jahren 1755 bis 1765 für Johann Ernst Graf von der Goltz. 1786 kaufte die Adelsfamilie Kinski das Gebäude. Im Rokoko-Stil wurde auch der erzbischöfliche Palast auf dem Hradčína Platz gestaltet. Der außergewöhnliche Barockstil verwandelte sich in den Interieurs der Adeligen sowie der höheren Bürgerschicht in eine dekorative, leichte Rokoko-Kunst. Pavla Stajtníková. Wir stellen hier Exponate aus den Prager Haushalten aus. Es gibt bestimmte Unterschiede zwischen dem Rokoko-Stil in Frankreich und dem in Böhmen. Der Rokoko-Stil knüpfte in Böhmen an den Barockstil an. Es finden sich aber auch Bauelemente des Klassizismus. In Frankreich war es eigentlich umgekehrt. Der Rokoko-Stil knüpfte an den Klassizismus an, der den Barockstil bereits ersetzt hatte. Darin sehe ich den Unterschied zwischen Böhmen und Frankreich. Zu besichtigen gibt es in der Ausstellung Alltagsgegenstände, kleine Plastiken, Möbeln sowie Gemälde. Dank den Dokumenten aus dem Prager Stadtarchiv gelang es, ein Rokoko-Zimmer nachzustellen, einschließlich einer Bibliothek. Jaroslava Mendlova vom Archiv der Hauptstadt Prag. Dies ist die Bibliothek eines typischen Intellektuellen der damaligen Zeit. Sie enthält vor allem Rechts- und Geschichtsbücher. Das einzige Religionsbuch dort ist die Bibel.
jako jedna jediná náboženská záležitost je tam Bible.
In der Zeit des dekorativen Rokoko-Stils hatte sich das Leben der Prager bedeutend geändert. Prag war in der Rokoko-Zeit bedeutend kleiner als die heutige Hauptstadt. Unter Maria Theresia gab es noch 4 selbstständige Prager Städte. Die Altstadt, die Neustadt, die Kleinseite und der Hradčín. Diese Städte wurden von 4 selbstständigen Stadträten geleitet, erzählt Jaroslava Mendlova. Die 4 Städte hatten damals ihre eigenen Gerichte niedriger Instanz. Jede der Städte verfügte über verschiedene spezialisierte Ämter, die zum Teil auch die Rolle eines Gerichts übernommen haben. So gab es in Prag beispielsweise der sogenannte Desetjepanský úřad. Das war eine Art Schuldnergericht. In der Prager Neustadt gab es ein Fischmeisteramt und in der Altstadt wiederum gab es einen Bergmeister, der speziell für die Verwaltung der Weinberge zuständig war. Die zahlreichen Adeligen oder Kirchenvertreter, die damals in Prag lebten, fielen jedoch nicht in die Kompetenz dieser städtischen Rechtsbehörden. Die Verwaltungsstruktur von Prag hatte sich unter Josef II. Dann bedeutend geändert. Einen Meilenstein in der Prager Geschichte stellt das Jahr 1784 dar. Damals wurden die 4 bisherigen selbstständigen Prager Städte als kaiserlich-königliche Hauptstadt zusammengeschlossen. Die Archivarin. Für den Sitz des Magistrats wurde das Altstädter Rathaus gewählt. Zum Stadtwappen von Prag wurde das bisherige Stadtwappen der Prager Altstadt. Jaroslava Mendlova macht auf die Urkunden, Handschriften sowie Zeichnerskizzen aus dem Archiv der Hauptstadt Prag aufmerksam, die die Änderungen in der Stadtverwaltung und damit auch im Stadtleben dokumentieren. Es gibt hier Papier, aber auch noch Pergamenurkunden, obwohl zu der Zeit das Pergament nicht mehr so oft benutzt wurde. Besonders interessant finde ich die Skizzenhefte, die gleich am Anfang der Ausstellung zu sehen sind. Es handelt sich um Skizzen des Prager Architekten Josef Jäger, der sich am Bau einiger Paläste auf der Kleinseite beteiligt hatte. Im Palais Klamkalas sind insgesamt 600 Exponate zu sehen. Sie dokumentieren nicht nur das Leben der Prager in friedlichen Zeiten, sondern auch die Kriegsereignisse aus den 1740er und 1750er Jahren sowie das Hochwasser, das Prag 1774 heimsuchte. Die Ausstellung über das Prag des Rokoko ist im Stadtarchiv in der Straße Husova Nummer 20 in der Altstadt bis zum 22. Januar nächsten Jahres zu sehen. Zur Ausstellung erschien auch ein Bildband mit mehr als 100 Fotos. Damit ist unsere Führung durch die Ausstellung über die Hauptstadt Prag im Rokoko zu Ende. Falls Sie wissen, wie die Bezeichnung des Rokoko-Stils entstanden ist, können Sie es uns schreiben. Denn so lautet die heutige Quizfrage, für deren richtige Beantwortung Sie ein Buch über Prag gewinnen können. Ihre Zuschriften richten Sie bitte an Radio Prag, Vinohradská 12, Postleitzahl 120 99, Prag 2, Tschechien. Sie können uns auch eine Mail schreiben an deutsch@radio.cz. In der Sendung vom Ende Oktober fragten wir Sie danach, wo sich das Emauskloster befindet. Das Kloster steht in der Neustadt in der Straße Vyšehradská. Ein Buch geht diesmal an Werner Hoffmann aus Güstrow. Herzlichen Glückwunsch!
Martina Schneibergová hat den heutigen Spaziergang durch Prag vorbereitet. Und damit ist unsere Sendung am Ende angelangt. Im Namen aller Beteiligten bedankt sich für Ihre Aufmerksamkeit Markéta Kachlíková. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks.